tehát.
Igen, a szívesen látom, hogy van 200 stúdiumban, de az a hétet színnél a stúdiumban, amit a Joint Start Program, mivel most universitéti szabadváltat in Osteuropa, hogy itt a Fosunkrát?
Ja, ich weiß, dass es das hier gibt. Wir haben da auch mit dem einen oder anderen Kontakte gehabt. Jetzt was?
Entschuldigung, ist das was, was Sie sich vorstellen?
Nein, es ist mir zu wenig. Wenn Sie kognitiv, also ich würde so frech sein, als studierter Psychologe hier gerade am Wiener Institut, dass ich sage, die Cognitive Science ist eigentlich die Denkpsychologie, die klassische, die jetzt irgendwo mit Amerikanismen bereichert ist. Ich bin ein Freund Amerikas, möchte ich ganz klar sagen, aber das finde ich nicht notwendig. Ja? Und ich habe selber, wie gesagt, auch dann Wahrnehmungsforschung und so weiter gemacht. Ich bin sehr skeptisch, ob wir da hier wirklich weiterkommen. Und wenn, dann nur über den Einfluss dieser Artificial Intelligence, ich würde einen Mann nennen, die Hen in Paris, der diesen Global Workspace-Konzept hat. Und da kommt natürlich sehr viel von diesen Computer Scientists, kommt da mit hinein. Aber ich habe Sorge, dass gerade bei diesen Studiengängen, wo man die Methode kurz kennt, diese Methode kennt, dass man zu wenig sich fragt, was der Psychologe sich immer fragen muss, wie kann ich zum Beispiel Enttäuschung operationalisieren, in einem experimentellen Setup sozusagen modellieren, zum Beispiel. Ja? Das heißt, dass dieses Training, das experimentalpsychologische Training möglicherweise zu kurz kommt, weil ganz andere Leute diese Cognitive Science machen als, also wenn man sich weltweit das anschaut, was in der Cognitive Science läuft, insbesondere Amerika, würde mich nicht wundern, wenn da sehr viel Geld, wenn es ineffizient ist, viel monetärer Input, wenig Erkenntnis-Output. Aber damit möchte ich nichts Spezifisches über diese Initiative gesagt haben, sondern sehr prinzipielle Bedenken. Bitte den Bach.
Ja, an der Stelle vielen Dank für den Hinweis auf die Interdisziplinarität und vor allem, dass die Philosophie sich mehr einmischen sollte. Das wäre das, was ich vermisse. Aber ich hatte jetzt eigentlich zwei Punkte. Der erste ist John Lorber in Amerika wohl. Der Name ist mir mal genannt worden, der sammelt Fälle von außergewöhnlichen Dingen. Und einer war zum Beispiel dabei, da haben sie Mathematikstudenten gescannt. Nicht wegen irgendwelcher Auffälligkeiten, sondern bloß weil er irgendwie einen speziellen geformten Kopf hatte. Und dann haben sie keine Großhirnrinde gefunden. Also einen Millimeter, wo wir 4 bis 5 Zentimeter haben. Das war auch ein anderer Punkt, ist vielleicht noch die sogenannte Nonnenstudie, die ist auch sehr berühmt geworden, hat man in einem Kloster Nonnen über langere Zeitraum beobachtet. Und die mussten noch neue Aufgaben lernen, Sprachen lernen, Mathe, was weiß ich. Und nach ihrem Tod hat man sie untersucht und hat Alzheimer-Gehirne im Spätstadium gefunden. Das sind immer die Fälle, wo ich mir sage, okay, im Moment sieht es so aus, als würde das Hirn eine Menge machen, aber vielleicht ist auch alles ganz anders. Und den letzten Punkt hätte ich eigentlich noch, weil Sie Bennett und Hacker, weil Sie Bennett und Hacker zitiert haben, ich war von denen eigentlich sehr enttäuscht, weil es gibt kaum jemanden, den Sie nicht zerreißen, wirklich jeden, und auch Ryder Penfield zum Beispiel. Ryder Penfield ist ein großer Name in der Hirnforschung und er hat am Ende seines Lebens, sage ich mal, ein Buch geschrieben, The Mystery of the Mind, ist es, glaube ich. Da stehen Sachen drin, die lassen einen klassischen Hirnforscher, der nur sein Gehirn sieht und sonst gar nichts mehr, wirklich schlucken. Aber es sind auch spannende Anregungen drin. Und es ist immerhin jemand, der hat das Gehirn am offenen Kopf untersucht, an Epilepsie-Patienten. Das heißt, den haben sie den Schädel aufgeschnitten und dann hat er da rumgespielt und hat die Menschen gefragt, was siehst du, hörst du, fühlst du, was erlebst du? Und von dem sagt Bennett und Hacker dann, ich glaube, ich zitiere wirklich auf Deutsch übersetzt, was muss wohl schief gelaufen sein, dass einer der größten Neurowissenschaftler der Welt zu so einer misskonfigurierten, falschen Ansicht von Geist und Gehirn kommt. Ich habe mir gedacht, hey, das ist krass, können wir nicht ein bisschen anders vorgehen, ja? Und vor allen Dingen kommt dann am Ende von ihrem Meisterwerk, deiner Stelle, wir müssen erstmal klären, also ich nehme an, Bennett und Hacker, wir dürfen gespannt warten, wir müssen erstmal klären, ob Mind nicht nur eine Fasson de Parler ist. Eine Redeweise und mit gar nichts in Beziehung steht. Da denke ich mir, na super, da kommen sie die ganze Zeit her und sagen, das Gehirn sieht mich, erkennt mich und tut mich, das macht die Person. Um dann im letzten Satz zu sagen, die Person, das ist das. Nichts. Das zerfällt dann in eine Redeweise. Deswegen dachte ich, ja, schön. Also, das ist der Stil in der Philosophie des Geistes.
Naja, nicht nur. Also, wie Bennett und Heck hat das Buch herausgebracht, 2003 war natürlich die Provokation und 2005 hat die Merkel Philosophical Association, die eingeladen zu einer Podiumsdiskussion, wie Sie richtig sagen, werden in diesem großen Band hinten alle Philosophen zerlegt, natürlich auch die ganzen Zeki und die Neurobiologen, also beide Fraktionen, also die materialistischen, reduktionistischen Philosophen auch, zumindest die ihrer Meinung nach diese Position vertreten. Und natürlich ist dann die Diskussion gelaufen, sie wurde übersetzt, 2007 englisch publiziert und 2010, vorigen Sommer, sehr empfehlenswert, kleine Surkamp-Bändchen erschienen, Philosophie und Neurowissenschaften, und da gibt es einen Streit zwischen Bennett und Hacker und Searle noch einmal, der eben wieder Replik zu Hacker bringt und so weiter, und der Robinson, der Herausgeber auch von Oxford, sagt am Schluss ziemlich ratlos, er versucht das alles zu interpretieren, und das ist eine hochdestruktive Atmosphäre in der internationalen Szene. Und ich glaube, ich meine, ich habe das ja vorher auch von den Deutschen, nicht weil der Beckermann hat sich also auch in einem Buch, also da gibt es ein Buch von Späth, das heißt Die Zukunft der Philosophie des Geistes, ja, 2008 erschienen, und Beckermann schreibt am Schluss, er ist also auch ganz verzweifelt und hofft, dass irgendwann Philosophen und Neurowissenschaftler ein gemeinsames Forschungsprogramm etablieren können. Und auch Peter Krüger von Potsdam hat auch ein schönes Buch herausgegeben, Hirn als Subjekt, ja, also auch Habermas und Singer und noch einmal Singer und Habermas und so weiter. Und auch Resümee, Epilog, Katastrophe, die Leute verfestigen sich nur in ihren Positionen. Also ich glaube, es muss eine neue Generation von Leuten kommen, und es muss aber irgendwo ältere Herrschaften geben, die die Strukturen aufbereiten, dass es ermöglicht, dass man diese so wichtige Frage konstruktiv angeht, und da würde ich Ihnen völlig recht geben, der Stil ist katastrophal, wie die sich befetzen. Also wenn Sie da so ein philosophie-soziologisches Werk oder Daten dazu brauchen, analysieren Sie das bitte bezüglich der Konnotationen, wie die sich dazu austauschen.
Ich habe mein Werk nicht gelesen, schreibt er, das gibt es, ich war der Erste, der den meriologischen Fehlschluss überhaupt kritisiert hat und so, also gut.
Es ist jedenfalls unerträglich, ich muss gestehen, ich kann es inzwischen nicht mehr lesen.
Ja, vielleicht lesen Sie dann unser Buch. Das ist jetzt keine perfide Werbung, sondern wir haben uns wirklich die Mühe gemacht, die Multidisziplinarität zwischen zwei enge Buchdeckel hinzukriegen. Das ist das Einzige, wo ich sage, das ist das, was wir wollten, und das finden Sie so nicht.
Müsste die Philosophie
mit vielen Mutiger
werden?
Entschuldigung. Wir haben halt sehr wenig Zeit, deshalb Ihre Frage als nächste und dann Ihre als letzte. Sie haben sich gemeldet?
Ja, genau. Also meine These wäre, dass auch diese Debatten im Prinzip, wenn ich mir jetzt mal ein gutes Vorbild hier aufsetze, eine Folge sind von, ich sag mal, Begriffskonfusionen durch die Weltlinie. Also dadurch, dass unheimlich viel sich dann verschoben hat, etc. pp. Und dass eigentlich Basis auch von diesem Problem, auch was Sie eigentlich geschildert haben, es gibt keine theoretische Psychologie. Warum gibt es die? Das hat historisch sehr interessante Gründe, da gibt es in der Dissertation von Herrn Kusch zum Beispiel gute Hinweise dazu. Hat viel mit dem Verhältnis von den Philosophen zu den Psychologen zu tun und der Fragestellung, wie die psychologischen Lehrstühle entstanden sind, beziehungsweise dass die Philosophen nicht wollten, dass die abwandern, also das philosophische Lehrstühle zu den Psychologen abwandern. Im Prinzip hat man damit de facto die theoretische Psychologie umgebracht. Dann kam die Weltkriege noch dazu, das hat es dann noch zusätzlich umgebracht, weil da gab es dann die Psychologie, die natürlich dann für die Nazis entsprechend die Experimente gemacht hat und so weiter und so fort. Also was wir jetzt so Waterboarding kennen oder so, ist letztlich eine Folge daraus. Und diese Sachen aus meiner Sicht sind nicht aufgearbeitet vernünftig, und das ist ein bisschen auch aus meiner Sicht zumindest das Problem, dass wir bis heute diesen Bereich nicht richtig wieder entwickeln können, dass da unheimlich viel fehlt. Was ist denn Ihre These dazu? Müsste man das vernünftig aufarbeiten? Ist es eigentlich, oder sollte man über den Deckel draufsetzen und sagen, okay, wir fangen mal an, oder was wäre da so Ihr Ansatz?
Im Wesentlichen die Gestaltpsychologie wiederentdecken, und zwar insbesondere auch Kurt Lewin, ja, und versuchen, das mit einer systemtheoretischen Perspektive in Verbindung zu bringen. Positiv im Moment, wie gesagt, Dietrich Dörner, schon noch aktiv, als emeritiert in Bamberg, hochinteressant, wenn ich da eine Empfehlung geben kann, das heißt Bauplan für eine Seele, gibt es ein populäres Buch und eine wissenschaftliche Variante davon, das ist sehr kompetent gemacht, und eine möchte ich noch nennen, Norbert Bischoff, ja, der Kybernetik, der ist ein Verhaltensbiologe aus Siewesen, also manchmal aus der Konrad-Lorenz-Wirkungskreisen herauskommen. Und der hat, ist einer der prominentesten psychologischen Biokybernetiker und ist aber auch 84 Jahre alt und macht sozusagen Geheimvorlesungen in der Universität. Aber wir machen ein Symposium im Herbst. Aber ja, das wären, sagen wir, zwei Namen, wo man sagt, da aber ihre Lehrstühle sind nicht in ihrem Sinne wieder besetzt worden.
Eine Minute für
kurze Frage, vergleichende Hirnforschung, also jetzt rein zwischen Tier und Mensch, spielt das in Ihren Überlegungen zur Forschungsvernetzung der verschiedenen Disziplinen keine Rolle, beziehungsweise wenn es keine Rolle spielt, gibt es Gründe, warum das keine oder weniger Rolle spielen soll?
Ist natürlich auf jeden Fall dabei, weil die Neurobiologie besteht aus experimenteller Neurobiologie, insbesondere der Tierforschung. Die haben also das, ich habe selber an Tieren gearbeitet, es war eine Katze, die da vorne gelegen ist unter den ganzen Apparaten. Und wir haben natürlich die Humanforschung. Und bei der Tierforschung, mit der kann man ja abgesehen von der Tierethik relativ viel machen, ja, also aufbohren und Läsionen machen und schauen können, die dann auch die genetische Forschung, Knockout-Mäuse und so weiter werden verwendet. Also das bringt Evidenzen, aber auch ohne Methodenkritik, die müssten sozusagen auch viel mehr darüber nachdenken, was sie da, nicht was sie machen unbedingt, das wissen sie schon, aber was sie da kommunizieren, im Sinne, welchen Wert hat das für Krankheiten. Und als Arzt muss ich sagen, es ist enttäuschend, was da wirklich rauskommt. Wir sind einige Mediziner in der Grundlagenforschung und das wäre so ein eigenes Gebiet, die Soziologie der biologischen Grundlagenforschung der Medizin. Das ist ist sehr problematisch auch, aber kein Problem, die beiden gehören zusammen.
Wir haben noch weitere Fragen, aber wir brauchen auch die Pause nach einem reichen Vormittag. Deshalb würde ich sagen, wir danken erst ganz herzlich und dann vielleicht ergibt sich in der Pause Gelegenheit für weitere Gespräche. Und vielen Dank.